Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Ja, das war eine Achterbahnfahrt da gestern in Dortmund. Meine erste Auswärtsfahrt des Jahres und dann so ein Spiel. Erst die Hoffnung, als klar war, Werder spielt in Überzahl. Dann zwei bittere Dortmunder Tore und dann das Aufbäumen von Werder und die zwei sensationellen Treffer, die folgten. Auch wenn Werder nochmal mit einem blauen Auge davonkommt, die Frage nach der konstanten und stabilen Leistung muss nach wie vor im Raum stehen. Wir diskutieren mit euch. Ihr habt uns das nötige Futter hier zugeschickt an unsere WhatsApp-Nummer. Die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Schon mal Dankeschön dafür an dieser Stelle. Ja, und im Hexenkessel in Dortmund gestern mein Kollege Malte Bürger, der sich wahrscheinlich so wie ich gewünscht hat, dass sich der August 2022 nochmal wiederholt. Moin, Malte.
Moin. Ja, ich hatte zumindest Lust drauf. Ich habe ja selber auch nicht mehr dran geglaubt. Ich muss auch sagen, ich war ziemlich enttäuscht zwischendurch von dem, was Werder da auf dem Platz geboten hat. Aber hinten raus hast du dann natürlich irgendwie das Gefühl, verdammt, die können das nochmal packen. In dem Zusammenhang direkt eine lustige Anekdote. Ich, hinten dann in der Mixed Zone, als ich da stand, habe ich jemanden wieder getroffen, einen Mitarbeiter da vom BVB, der da tatsächlich auch im 22 schon stand. Und das ist ein Brite. Und der kam auf mich zu und sagte, oh mein Gott, als ich den Schotten gesehen habe an die Seitenlinie, habe ich nur gehofft, nee, nicht schon wieder, nicht wie damals. War sehr, sehr lustig. Also war wirklich gut. Für ihn ist dann ja auch nochmal ganz gut ausgegangen. Gab dann noch das 2-2, aber das war schon echt amüsant, wie er da plötzlich sich erinnerte an diesen Moment, den Olli Berg da damals produziert hat. Ich glaube, unterm Strich geht das Ergebnis am Ende so in Ordnung. Aber ja, wie du schon sagst, Werder ist da definitiv mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, ich muss auch sagen, als ich sah, dass Berkey sich das Leibchen auszieht, da hatte ich in dem Moment keinen größeren Wunsch, als dass wir Dortmund echt nochmal in dieses 3-2-Trauma schicken. Und es war auch ganz lustig, weil ich habe dann auch Fahrt aufgenommen und habe dann so zu meiner vorderen Reihe irgendwie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen eher geschrien denn gesagt, jetzt kommt Berkey, ja, jetzt geht's ab. Und dann drehte der sich so rum und meinte so, irgendwie habe ich das Gefühl, bist du seine Ehefrau? So, auf gar keinen Fall. Aber ich habe wirklich so gehofft, ich meine, das wäre halt einfach, das wäre ja wirklich die Kirsche auf der nicht vorhandenen Sahnetorte gewesen. Nicht vorhandene Sahnetorte deshalb, weil es einfach keine Sahne war, die Werder da gestern abgeliefert hat.
Nee, genau.
Ja, also du bist auch mit gemischten Gefühlen raus, wie viele andere wahrscheinlich auch, oder?
Ja, total. Also klar, also für die Mannschaft irgendwie gut, dass diese Moral halt wieder funktioniert hat, dass man sich da nochmal zurückgekämpft hat. Aber wie es dann einfach so vorher gelaufen ist. Also die Mannschaft, klar, dass Dortmund nach dieser kriselnden Zeit und dann auch mit dem Trainerwechsel da und den kernigen Worten, die es ja von dem Interimscoach Mike Tullberg auch vorher gab, von wegen 81.000 gegen 11 und so, was natürlich nicht ganz stimmt, weil ja auch etliche Werder-Fans da waren, aber trotzdem. Da konnte man sich ja darauf einstellen, dass da erstmal ein gewisser Gegenwind kommt. Das hat Werder ganz gut gemeistert am Anfang, schwamm sich dann so ein bisschen frei, kriegt dann tatsächlich diese Überzahl durch die rote Karte gegen Nico Schlotterbeck und dann denkst du, ja, Mann, das läuft ja richtig rein für Werder hier, jetzt haben die richtig gute Möglichkeiten. Und auf einmal waren die gar nicht mehr zu sehen und haben nichts mehr auf die Kette bekommen. Und stattdessen dann tatsächlich wieder mit der ersten Aktion, fängst du dir ein Gegentor. Wenig später steht es dann 0-2, klar, darf eigentlich nicht zählen, aber trotzdem, Werder hat halt auch nicht viel dafür getan, zumindest hatte man so den Eindruck, um das zu ändern. Und dass es dann hinten raus nochmal so ausgeht, ja, ist aus Werder-Sicht natürlich gut gelaufen, aber jeder Spieler hat auch hinterher betont, hör, nee, so astrein war das eben nicht und vor allem Ole Werner war da noch sehr, sehr kritisch.
Ja, es ist einfach zu fragil. Also es war so ein bisschen, Werder wackelt weiter, auch in Überzahl. Ne? Jan aus Berlin hat sich übrigens noch aus dem Stadion gemeldet. Also der muss mit mir im Block gesessen haben. Nach dem 0-2 hat Folgendes geschrieben. Soeben hat Werder ein Eigentor zum 2-0 erzielt und ich muss sofort meinen Unmut kundtun. Wie Werder bisher aufgetreten ist, ist eine absolute Frechheit. Nach der roten Karte wurde der Ball pomadig hin und her geschoben. Sobald der Ball in der Dortmunder Hälfte ankam, wurde er verloren. Es gab 2 bis 3 gefährliche Konter, wohlgemerkt Nürnberg mit einem Spieler mehr. Ansonsten wurde jede Möglichkeit, das Spiel schnell zu machen, mit einem katastrophalen Pass zunichte gemacht und das von diversen Spielern. Beim Freistoß lassen wir Gerassi komplett blank, der Ball segelt einmal quer in den Strafraum und wir hauen uns zu fünft auf einer Linie den Ball selbst rein. Zugegeben, es war ein scharfer Passschuss von Gerassi und die Situation unglücklich, aber irgendwie auch bezeichnend für den bisherigen Auftritt. Bisher ist 2025 nicht unser Jahr. Vielleicht geht in den letzten 30 Minuten noch was. Letzteres ist zum Glück passiert. Danke dir, dass du uns direkt aus dem Stadion geschrieben hast. Bevor wir nochmal diese Schiedsrichterleistung in den Blick nehmen, Malte, ich kann den Frust hier total nachvollziehen. Man fragt sich halt nach wie vor, was war da los mit der Mannschaft? Also sie hat es lange Zeit nicht verstanden, Impulse zu setzen. Und also wir sind jetzt irgendwie seit 3 Spielen auf der Suche nach einer Begründung. Konntest du denn irgendwie hinter den Kulissen irgendwas rausfinden? Du hast jetzt auch gerade gesagt, Ole Werner kann natürlich nicht zufrieden gewesen sein. Aber war ruhig wie eh und je, oder? War der hinter den Kulissen vielleicht dann doch ziemlich in Wallung, ob der
Leistung? Nee, in Wallung war er diesmal nicht, was aber, glaube ich, auch an seinem Gesundheitszustand lag. Der war, hatte sich einen Infekt eingefangen, hatte vor dem Spiel überhaupt keine Interviews gegeben, also auch bei den TV-Kollegen nicht gewesen. Da war sogar fraglich, ob er auch hinten raus dann noch Interviews geben wird, aber er wollte halt unbedingt an der Seitenlinie stehen. Er sagte, naja, es war jetzt nicht ganz so schlimm, also es ist halt irgendwie eine Erkältung, aber auch deswegen, man weiß selber, wie man sich fühlt, wenn man einen Infekt hat, da gehst du dann nicht Vollgas. Ja. Er hat dann eben kritisiert, dass ihm auch diese ersten 60 Minuten überhaupt nicht gefallen haben, dass da viel zu viel falsch gemacht wurde, dass diese Energie, die man sich gewünscht hatte, überhaupt nicht da war. Also all das, was eben auch der Fan gerade geschildert hat, die Analyse war ziemlich treffend, fand ich ganz genauso. Es war viel zu wenig Bewegung drin, auch das in der Defensive deutlich zu sehen. Da wurde häufig sehr, sehr passiv verteidigt, speziell Anthony Jung und Miloš Veljković, da war überhaupt keine Dynamik auch drin. Aber das galt eben auch für alle Mannschaftsteile. Also Romano Schmid kam ganz gut rein, spielt einen guten Pass dann auch, der ja zu dieser Notbremse führt, taucht danach aber auch völlig ab. Das Mittelfeld um Senelin und Jens Day war lange Zeit gar nicht zu sehen. Auf den Außen ging auch sehr, 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 sehr wenig. Also das war wirklich in allen Belangen zu wenig. Und genau, um jetzt deine Frage zu beantworten, wir haben dann später mit Leo Bittencourt sprechen können. Und der hat, natürlich ist es auch so ein bisschen sein Naturell, der wirkte fast so typisch Sunny Boy, der sagte, ey, wir sind einfach viel zu verkopft. Wir haben jetzt eine schlechte Woche erlebt und alle denken aber dran, dass es im Dezember ja so super war. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt plötzlich alle so einen Druck machen. Wir müssen einfach mal wieder durchatmen, einen Gang runterschalten, weiterarbeiten und dann gewinnen wir auch wieder Spiele und kehren zu der Stärke zurück, die wir haben. Das kann natürlich jetzt sehr leicht dahergesagt sein, ist aber auch irgendwie dann vielleicht die Begründung, warum es nicht klappt. Die Mannschaft macht sich vielleicht gerade zu sehr Druck und ist natürlich selber unzufrieden, will es unbedingt gut machen und steht sich dadurch aber total selbst im Weg. Vielleicht ist es dann tatsächlich der Ansatz von Leo Bittencourt, erstmal wieder ein bisschen gelassener zu werden, ist aber natürlich leicht gesagt, weil die Spieler können A, die Tabelle lesen, wissen, welche Gegner jetzt kommen. Da ist ganz, ganz schwierig, die richtige Balance zwischen Lockerheit und dem nötigen Druck, den du ja auch brauchst, um so ein Spiel anzugehen, zu finden. Aber sicher ist auch, also es scheint da tatsächlich irgendwo ein Problemchen zwischen den Ohren sozusagen zu sein. Und Ole Werner, das hat er auch später gesagt, hofft, dass jetzt natürlich dann durch so ein Erfolgserlebnis, das es am Ende ja dann eben noch war, so ein Stück weit vielleicht auch der Kopf wieder freier ist.
Ja, dazu müsstest du mal entschlüsseln, was dazu geführt hat. Also es war natürlich das Tor von Leo Bittencourt, was Werder zurückgebracht hat in die Partie. Aber was da plötzlich passiert, ja, dass aus dieser Leistungskurve, die komplett nach unten crasht während so einer Partie, es plötzlich wieder hochgeht. Und das ist mir irgendwie immer noch nicht ganz klar. Die einen sagen ja auch, die Mannschaft sei zu nachlässig. Das wiederum passt ja nicht zu dem Thema, dass sie sich offensichtlich einen großen Druck auferlegen.
Nee, genau. Also, dass die alle wollen, das kann man denen, glaube ich, auch nicht absprechen. Also jetzt vielleicht, klar, das war am Anfang jetzt gegen Dortmund insgesamt nicht so gut. Aber wenn du jetzt auch die englische Woche nimmst, da waren ja auch Spiele bei, wo du gesehen hast, dass die Mannschaft, oder das waren alles 3 Spiele, wo du gesehen hast, dass die Mannschaft will. Es hat halt einfach nur nicht geklappt. Und wenn man eben weiß, was diese Mannschaft schon gezeigt hat, auch das hat Leo Bittencourt gesagt, ey, wir haben halt in der Hinrunde auch schon echt guten Fußball gespielt. Man muss auch noch mal nachdenken, wo wir herkommen eigentlich und wo wir vorher waren. Dann sollten wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, bei allem Respekt. Und das stimmt ja irgendwie auch. Also, und ich glaube aber, dass die Mannschaft natürlich in der Winterpause einfach gemerkt hat, ey, wir haben hier eine monströs gute Chance, jetzt auf dieser Punktebasis aufzubauen und vielleicht tatsächlich mehr zu erreichen, als wir am Anfang alle geträumt, gedacht, gewagt haben zu träumen. Und dass man da dann so eine Blockade hat und dass du jetzt in diesem Spiel dann nochmal so wiederkommst, ja, da brauchtest du dieses Tor, dass sich so eine Partie dann aber nochmal entwickelt, ist irgendwie total normal, weil der BVB, Der war ja, also, der hat ja in diesem Jahr noch keinen einzigen Punkt geholt gehabt vor diesem Spiel. Ist natürlich völlig verunsichert, hat eine turbulente Woche erlebt. Führst 2-0, denkst so ein bisschen, oh, das könnten wir hier gewinnen. Und plötzlich merkst du, verdammt, der Gegner kommt noch mal wieder rein. Der hat dann ja auch irgendwann nichts mehr zu verlieren. Der muss ja irgendwie was kommen, was bringen. Und es war ja auch so, dass von der Bank dann nicht nur das Tor von Leo Bittencourt, sondern speziell auch Issa Caboret zum Beispiel,
ja,
total viel Energie dazugekommen ist. Und dann war plötzlich ja dieser Schwung da, den man sich die ganze Zeit gewünscht hat. Also es war eigentlich nicht erklärlich, warum diese erste Elf, die ja schon häufiger gezeigt hat, dass sie das kann, das diesmal halt überhaupt nicht auf den Platz bekommen hat. Also vielleicht war die Angst dann doch wieder zu groß, sich defensiv was einzufangen, und dann fängst du dir aber erst recht was ein.
Also ich wage ja auch zu behaupten, hätte die Partie noch 5 Minuten länger gedauert, dann ja, wäre wahrscheinlich tatsächlich noch das 3-2 gefallen, weil also da war ja so viel Druck am Ende drin, aus Werder-Sicht. Das war schon echt gut. Das war auch, das war wieder schön anzusehen, weißt du, das waren so Minuten, wo man denkt so, ah, da ist sie wieder, die alte Mannschaft, das ist doch die Mannschaft aus dem Dezember 2024.
Ja, genau.
Ja, hören wir mal rein, wie unser Deichstubenfreund Tobias Escher das Spiel einordnet. Das ist ja immer ganz spannend, ne? Der liest das ja nochmal anders als wir. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
70 Minuten Überzahl im Dortmunder Westfalenstadion, trotzdem nur ein 2-2. Das ist etwas wenig aus Bremer Sicht, gerade weil sie ja schon in Überzahl waren in der ersten Halbzeit, als sie 2 Gegentore kassiert haben. Aber von Anfang an, Werder hat am Anfang so ein bisschen auf Konter gespielt, man hat deutlich gemerkt, Dortmund, die haben mit dem Interimstrainer ein bisschen was vor, wollen viel Ballbesitz haben im 4-1-4-1, doch diese rote Karte hat das gesamte Spiel durcheinander gewürfelt. Werder macht dann blöderweise 2 Leichtsinnsfehler, einmal eine schlechte Verteidigung auf dem Flügel, wie man sie leider auch in den vergangenen Spielen schon erlebt hat, dann bei einem Freistoß gepennt, 0-2. Noch schlimmer ist aber, dass Werder aus dem eigenen Ballbesitz heraus nicht zu Chancen gekommen ist. Sie haben, wie schon gegen Augsburg, sich früh auf den Flügel drängen lassen. Von dort blieb dann meist nur die Flanke. Das war insgesamt etwas wenig, gerade weil ja im Strafraum der Zielspieler fehlt. Erst die Wechsel haben Bremen so ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Gerade Caboret hat auf links besser gespielt. Aber auch taktisch war Werder in der zweiten Halbzeit ein Stück weit besser. Ich fand, sie haben es besser geschafft, den Ball von einem Flügel auf den anderen zu spielen, haben das enge 4-4-1 der Dortmunder besser auseinandergezogen. Aber Caboret war dann tatsächlich der Unterschiedsspieler, der mit seinen 1-gegen-1-Fähigkeiten Chancen eingeleitet hat. Und Bittencourts schöner Schlenzer an den Winkel war dann so ein bisschen die Öffnung für eine Werder-Offensive. Zum Schluss hat dann der BVB wieder auf Fünferkette umgestellt, das hat so Werder ein bisschen den Zahn gezogen, aber man muss ganz klar sagen, Werder hat dieses Spiel in den ersten 60 Minuten eher verloren, beziehungsweise nur das 2-2 geholt, wegen diesen ersten 60 Minuten, gerade im Ballbesitzspiel ist es aktuell ein bisschen zu wenig.
Ja, Malte, du weißt ja, ich lese gerne Fahrpläne. Erstmal danke, Tobi. Und da ich also gestern selbst mit der Deutschen Bahn unterwegs war, habe ich mich gefragt, Analogie, warum kommt der Werderzug immer erst so spät ins Rollen?
Oh,
also ich werde einfach nicht müde, diese Frage zu stellen, ja, weil das ist die Frage, die gestern natürlich beherrschendes Thema auch auf der Rückfahrt war. Und Tobi sagt ja auch, das war eindeutig zu wenig und muss konstanter sein. Also, was fällt dir da noch zu ein an Antworten?
Ja, wie gesagt, also wenn man es positiv sehen will, dann ist es wirklich diese Moral, ne, dass diese Mannschaft einfach nicht aufsteckt, egal wie es steht. Ne? Also das schon, aber warum er halt so spät erst in Wallung kommt oder in Fahrt kommt, dieser Zug, ich glaube, dass das auch ein Stück weit damit zusammenhängt, wenn ein Spiel, ich sag mal, wilder wird, unstrukturierter, wenn nicht mehr ganz so die taktischen Abläufe im Vordergrund stehen, sondern ja, das Momentum, die Situation eher zählt. Ne? Also das so, da tun sich dann ja plötzlich Räume auf, weil man nicht mehr sich an ein stringentes Muster halten muss, das vorgegeben wurde, sondern man wirklich nur noch auf Teufel komm raus, vielleicht eben, wie man so schön sagt, Helm auf und einfach Kopf durch die Wand da laufen muss, dass das dann vielleicht für die Mannschaft einfacher ist, als sich an strikte Strukturen zu halten, die sie vorher bespielen muss. Und natürlich weißt du auch, wenn so ein Spiel, die können ja auch auf der Anzeigetafel gucken, nur noch 10 Minuten alt ist, dann wirfst du halt alles rein. Da wird es dann am Ende, wird dir keiner mehr vorwerfen, ob du dann 0-3 verlierst, weil dann war das Spiel eh schlecht, oder ob du nur 0-2 verlierst, sondern also dann wirfst du halt nochmal alles rein. Aber klar, das ist dieser Prozess, den Werder braucht, einfach mal ein Spiel, oder nicht nur eins, sondern eben konstant über mehrere Wochen von A bis Z durchzuspielen. Ob das immer zu einem Sieg reicht, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Aber einfach, dass man wieder weil das wurde ja, da sind wir wieder beim Thema, wurde ja auch schon gezeigt, dass man wieder erkennt, dass diese Mannschaft zu jeder Zeit auf dem Platz weiß, A, was sie zu tun hat und B, was sie auch tun muss, wenn der Gegner dann doch mal anders agiert, als man es vielleicht erwartet.
Also Bahncard und Ticket vorhanden, jetzt muss es nur noch darum gehen, stringent ins Ziel zu kommen. Verstehe. Was mich ja gestern richtig genervt hat, und da kam ich aus dem Zug, als ich es las, dass das 2:0 ja nochmal in den Blick genommen wurde, insbesondere vom DFB, die haben sich dazu nochmal im Nachgang geäußert. Und Florian aus Dreieich, der stellt sich die Fragen, die sich ja viele von euch auch umtreiben in diesem Kontext. Zum dritten Mal in Folge müssen wir über den Schiri reden. Erst der Freistoß gegen Heidenheim, gegen Augsburg nicht gegebener Elfmeter und jetzt das Abseitstor, wo sogar der DFB von einer Fehlentscheidung spricht. Gleicht sich das über die Saison wirklich aus? Ich bin ja ganz stark für die Reform des Videobeweises mit Trainer-Challenges. By the way, nächste Woche fehlt Stay gelb gesperrt, auch aufgrund der gelben Karte vom Heidenheim-Spiel. Was wäre wohl los, wenn die Bayern diese Serie an Schiedsrichterentscheidungen bekommen hätten? Ja, gute Frage. Und Henrik aus Senden bei Münster schreibt zu der Schiedsrichterleistung. Warum greift der VAR bei dem 2:0 für den BVB nicht ein? Wenn Benzebaini im Abseits steht, dann muss man das doch auch pfeifen. Er greift allein durch seine Anwesenheit ein. Das Foul gegen Caboret ist auch diskussionswürdig. Die gelbe Karte gegen Stay ist ein Witz. Gefühlt werden alle 50-50 Entscheidungen auch gegen Bremen gepfiffen. Das erinnert an die Abstiegssaison. Will der DFB Werder nicht in der ersten Liga? Ja, die Frage drängt sich wirklich nach dem dritten Spiel in Folge auf, nachdem wir über den Schiri diskutieren. Ich meine, besonders weh nochmal tut, wenn du dann wirklich von offizieller Seite nochmal hörst, das hätte so nicht gepfiffen werden dürfen und es hätte so nicht zählen dürfen vor allem. Nimm uns mal mit rein nochmal in die Situation, denn Marco Friedl hat ja offensichtlich auch verzögert reagiert, weil er dachte, wir sprechen da über ein Abseits.
Ja, ich glaube, dass es gar nicht so um das Abseits aus der Sicht von Marco Friedl geht, sondern für ihn ist es einfach natürlich so, dass er einen Spieler vor sich sieht, und so den Ball gar nicht so rechtzeitig erkennen kann. Und dann springt dieser Spieler hoch. Dadurch sieht er dann eben erst diesen Ball, der von Gerassi da scharf hereingegeben wurde und hat natürlich noch viel, viel weniger Zeit zu reagieren. Und dann kommt eben dieses Eigentor zustande. Und deswegen ist es, natürlich kann der Schiedsrichter im ersten Moment sagen, der Spieler Benzebaini greift überhaupt nicht ein. Und deswegen ist das eine passive Stellung. Aber er geht zwar nicht zum Ball, aber dadurch, dass er sich da aufhält und bewegt und durch seine Bewegung eben auch Marco Friedl beeinflusst, ist das ja ein total aktives Abseits. Und dass er das auf dem Feld oder auch sein Assistent vielleicht nicht direkt erkennen, okay, von mir aus. VAR, denke ich auch, muss das eigentlich sehen. Dafür nehmen die sich ja minutenlang Zeit.
Ja, genau.
Und dann eben hinterher dann sich hinzustellen und zu sagen, ah ja, ärgerlich, nee, haben wir jetzt doch anders bewertet, hätte eigentlich anders gepfiffen werden müssen. Das hilft natürlich niemandem weiter, weil Protest kannst du nicht einlegen. Und irgendwie öffnet das auch Tür und Tor zu jeder Verschwörungstheorie, weil du dir ja denken kannst, was passiert nächstes Mal. Also nimmt dann irgendwie ein Mainzer Spieler am kommenden Wochenende den Ball in die Hand, der Schiedsrichter sieht's nicht und hinterher sagt man dann nach dem Spiel, ah ja Mensch, das hätte ja ein Handspiel sein müssen, ist jetzt blöd gelaufen, aber jetzt steht's am Ende halt, weiß ich nicht, 1-1 oder wie das Spiel dann ausgeht. Also das ist natürlich aus Werder-Sicht, das läuft gerade wirklich in diesen Situationen mega unangenehm. Das kannst du auch irgendwie keinem mehr erklären, also diese Elfmeterszene genauso. Also Maximilian Bayer trifft Issa Caboret und nicht den Ball. Es ist jetzt nicht das mordsmäßige riesige Foul, aber es summiert sich jetzt einfach, was man halt in den vergangenen Spielen so erlebt hat. Und auch ich bin der Meinung, dass man das Foul an Issa Caboret geben kann, vielleicht sogar geben muss. Und dann sind wir bei dem 3:2, das am Ende da vielleicht noch möglich ist. Also ich war ja schon froh, ehrlich gesagt, dass diese Notbremse am Ende noch zählte. Das dauerte mir ja auch schon wieder viel zu lang.
Ja, ja.
Bis das da wirklich ausgewertet war, dass das tatsächlich eine war. Also da hat man ja gesehen, Marco Grüll, der wollte ja unbedingt dieses Tor machen. Also der ist ja noch weitergelaufen und kam dann im letzten Moment außer Balance. Also es hätte mich dann auch überrascht, wenn das auch noch wieder anders gelaufen wäre, aber als Fan steigst du wirklich einfach nicht mehr durch und aus Werder-Sicht ist das, was in den letzten drei Partien passierte, natürlich mega frustrierend. Riecht natürlich auch die Mannschaft auf, da tut jeder gut daran, das jetzt nicht mehr an die ganz große Glocke zu hängen, weil es hilft ja eh nichts und am Ende kriegst du Stress mit dem DFB und eine Sperre aufgebrummt, aber auch Ole Werner hat genau das eben auch nochmal gesagt, jede 50-50-Chance hast du im Moment das Gefühl, wird nicht zu unseren Gunsten entschieden und das ist natürlich echt brutal und ich kann das verstehen, dass wenn man sagt, ja, mal sehen, was los wäre, wenn den Bayern das drei Spiele hintereinander so passieren
genau.
Würde.
Was wäre denn dann los?
Ja, das wäre natürlich total in den Medien riesengroßes Thema und dann hast du da natürlich auch, stellen sich da die Offiziellen hin und würden das auch groß sagen und wer weiß, ob das bei den Schiedsrichtern unterbewusst vielleicht auch was bewegen würde. Ich glaube, wenn sich in Bremen jetzt alle da einen riesen Kopf machen, einen Wirbel veranstalten und da stellen sich Filbri, Fritz und wie sie alle heißen, Niemeyer, Konsorten dahin und würden meckern, dann würde man irgendwie sagen, ja, das sind aber schlechte Verlierer. Das ist der Unterschied. Das eine ist der FC Bayern, der ist halt das Nonplusultra und das Aushängeschild der Liga und wenn da rumgeheult wird, dann muss da wohl irgendwie auch ganz ernstes Problem sein und wenn es Werder ist, dann ist es halt eine Mannschaft von vielen. Klingt blöd, wird wahrscheinlich auch jeder offiziell so abstreiten, aber das hängt natürlich ganz stark auch mit einer Lobby zusammen, also da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, dass umgekehrt wäre es natürlich gestern ein riesengroßes Thema gewesen, wenn Dortmund noch verloren hätte und der Elfmeter, nehmen wir mal an, er wäre völlig unberechtigt gewesen, dann wäre auch mega Bambule gewesen, weil es eben auch Borussia Dortmund ist. Also da ist natürlich, wie gesagt, da hängt eine andere Medienlandschaft dahinter, das war auch gestern in der Mixzone ganz lustig zu sehen, ein Kollege von der Bild-Zeitung und ich, wir standen halt zu zweit bei den Werder-Spielern, mehr waren halt nicht da und bei den Dortmundern stehen natürlich 20 Journalisten drumrum. Das ist einfach ein anderes Interesse, anderes Begehren und da steckt einfach viel mehr dahinter. Natürlich steckt da auch Geld dahinter und was nicht sonst noch alles dahinter steckt. Und
ja, aber da drängt sich ja dann wieder die Frage von Henrik auf. Der bringt es auf den Punkt und will wissen, will der DFB Werder nicht in der ersten Liga?
So viel Absicht würde ich da nicht unterstellen.
Das ist Verschwörungstheorie
Das sehe ich halt auch nicht. Also ich finde es ja dann musst du ja sogar sagen, dass es gut und ehrlich ist, dass der DFB sich wenig später beziehungsweise der eine Experte da auch hinstellt und sagt, ey, das haben unsere Jungs auch wirklich falsch entschieden. Es ist ja viel schlimmer, wenn sie sich eigentlich nicht äußern und dann hörst du 4 Tage später, hörst du noch irgendwas und denkst dir so, ja, jetzt ist aber auch ein bisschen spät. Also dann lieber nach dem Spiel eine Stunde später hinstellen und sagen, okay, das war Mist. Ich glaube deswegen trotzdem nicht und Ole Werner hat es ja auch gesagt, soll keine Aufforderung sein, aber er wird sich halt auch wünschen, wenn es mal wieder in eine andere Richtung läuft. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Schiedsrichter wirklich da antritt und sagt, oh, ich pfeife heute ja das Spiel mit Werder. Da weiß ich ja jetzt schon, da kann ich mir auf jeden Fall 2 Aktionen erlauben, wird hinterher eh nicht groß drüber diskutiert. Das wird kein Schiedsrichter tun. Also und wenn es so wäre, bitte dann soll mich sofort der Blitz treffen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass der DFB Werder nicht haben will oder so. Aber diese Vielzahl an Aktionen, die es halt jetzt oder Entscheidungen, von denen Werder eben nicht begünstigt ist, da muss man sich dann irgendwie noch ein anderes Mittel einfallen lassen, weil ich mittlerweile auch so ein bisschen den Glauben daran verliere, dass man am Ende sagen kann, okay, das gleicht sich alles aus. Also Augsburg kann man noch argumentieren, weil es im Hinspiel damals auch.
Ja, da waren wir ja noch recht chillig. Also
genau.
Entschuldigung, dass ich unterbreche da, aber da waren wir ja, wir haben ja noch gesagt, ne, da können wir irgendwie noch, das können wir noch gelten lassen. Aber so langsam, muss ich sagen, kriege ich auch Puls, weil es sich einfach so ungerecht anfühlt.
Ja,
ich meine,
genau.
Das wären gestern dann echt 3 Punkte gewesen, ja. Das ist kriegsentscheidend. Am Ende ist das wieder der eine Punkt, der dann auf dem Weg nach Europa fehlt. Also von daher, ja, ich hoffe einfach wirklich, dass es jetzt nächsten Freitag gegen Mainz, dass wir da einen anderen Unparteiischen auf dem Feld haben, der einen guten Job macht und nicht nur er, sondern auch sein Team und der Kölner Keller. Da gehören
ja, und
ja
aus
mehrere
Sicht,
Beteiligte
genau,
dazu.
Das ist völlig richtig und aus Werder Sicht ist aber noch viel wichtiger und damit schließt sich dann eben auch wieder der Kreis, weshalb du dann am Ende doch nicht so meckern kannst. Die Mannschaft, das ist ja noch viel wichtiger. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Bayern. In der Regel spielen die den Gegner nicht schwindelig und an die Wand, aber wenn die Bayern durch ungünstige Schiedsrichterentscheidungen verlieren oder so, dann ist es vielleicht meistens dann auch so, dass sie trotzdem eigentlich die bessere Mannschaft waren und hätten gewinnen müssen. Und das ist bei Werder eben momentan auch nicht immer der Fall. Also klar, Heidenheim, alles ärgerlich hinten raus, aber gegen Augsburg hast du dann auch nicht gut gespielt, gegen Dortmund hast du es dir auch lange Zeit sehr, sehr schwer gemacht. Am Ende kannst du dich dann über den Schiri auch aufregen, aber du hättest es halt selber mit deiner eigenen Leistung in eine ganz andere Bahn lenken können.
Ja, dann lass doch nochmal auf diese eigene Leistung gucken und auf einen Lichtblick, den würde ich gerne mit dir unter die Lupe nehmen. Du hast ihn schon angesprochen, Issa Kabore, der hat gestern echt starke Impulse von der linken Außenbahn gebracht. Also der hat das Spiel verändert. Ich habe echt gedacht so, wow, diesmal macht er es richtig gut, weil wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass er immer noch so ein Dribbling zu viel macht. Das war gestern nicht, fand ich. Das war wirklich stark nach vorne und das findet auch Andreas aus Ilienwort.
Ich würde sagen, wir haben einen neuen Linksaußen, Issa Kabore, und Köln braucht dringend mal eine Schaffenspause. Und ich glaube, der junge Mann wird uns noch viel Spaß bereiten auf der linken Seite in dieser Saison und man sollte ihm von Anfang an eine Chance geben.
Ja, Malte, der ist ja pausenlos angelaufen, hat sich durchgesetzt auf der linken Angriffsseite. Und ich finde, damit hat er sich doch tatsächlich für den Startelfplatz empfohlen, so wie Andreas es hier anspricht, oder?
Ja, definitiv. Also ich fand das auch sehr, 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 sehr schön zu sehen, was er da auf den Platz gebracht hat. Er hat genau diese Energie gebracht, die man sich eben vorher gewünscht hat. Ist permanent angelaufen, hat es am Anfang, wie ich finde, sehr clever gemacht und erstmal vor allem auf sein Tempo gebaut. Das heißt, er hat sich den Ball vorgelegt, ist hinterher gesprintet und als er gemerkt hat, dass das klappt, wurde er noch mutiger und ist dann auch ins Dribbling gegangen. Und das ist eigentlich das, was mir bei Derrick Köhn immer so ein bisschen fehlt. Der hat das Tempo ja auch. Der spielt das für mein Gefühl immer noch viel zu selten aus. Also auch der könnte sich mal den Ball am Gegenspieler viel häufiger vorbeilegen und einfach hinterher sprinten, anstatt, ich weiß nicht, ihn zu tunneln, ihn auszudribbeln oder so, Ähnliches zu machen. Bei Issa Kabore muss man natürlich jetzt auch sagen, dass er wirklich auch in einer Phase reinkam, wofür Werder nur noch die Offensive zählte. Und das ist definitiv seine Stärke. Man muss sehen, wie er sich defensiv noch verhält. Das wäre dann tatsächlich in so einem Startelf-Einsatz mal interessant zu beobachten. Ich glaube, dass es da noch das ein oder andere Defizit gibt, vielleicht auch in der Abstimmung mit den Nebenleuten. Aber klar, wenn du so eine Leistung bringst, hast du es eigentlich mal verdient, auch mal ausprobiert zu werden von Beginn an. Ich glaube auch, dass der so langsam ankommt und tatsächlich die Verstärkung sein kann, die sich alle erhofft haben.
Aber da haben wir so dieses Thema, ne, das Arbeiten nach hinten, was ja bei Mitch Weiser auch lange Zeit Thema war, ne, genau. Dass man gesagt hat, so das fehlt ihm noch, dieses kleine Quäntchen hinten. Also da, sagst du, sollte man nochmal genauer drauf schauen. Hören wir mal rein, was Ole Werner gestern auf der PK zu seiner Leistung gesagt hat. Du hast ihn danach gefragt.
Ich habe das ja auch schon gesagt, bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist aggressiv, mutig, dynamisch, das, was wir uns von ihm versprochen haben. Ich glaube schon, dass das heute dann seine beste Einwechslung war, seitdem er bei uns ist. Und es wird ihm Auftrieb geben. Und man hat gesehen, was er für Situationen kreieren kann, wie wichtig er auch für uns sein kann. Und deshalb ja, hat auch er heute maßgeblich dazu beigetragen, dass das Spiel nochmal eine andere Richtung aufgenommen hat.
Sven denkt schon weiter und schreibt dazu noch, käme es einem Abgesang für Köhn gleich, würde Werner ab Mainz eher auf Kabore setzen, weil nach seiner Einwechslung mehr Zug, mehr Pfeffer auf der linken Seite war. Ich hatte vor ein paar Wochen noch gefragt, wo der Sinn seiner Leihverpflichtung sei, wenn es nicht einmal eine Kaufoption für ihn gibt. Wenn der so weitermacht, wird Werder für Köhn kaum die Kaufoption wahrnehmen, oder? Gibt es denn trotzdem eine Möglichkeit, dass Kabore in Bremen bleiben könnte? Vielleicht mit einer Verlängerung seiner Leihe? Eine weitere Saison? Aber es ist wohl noch zu früh für Wasserstandsmeldungen in jeglicher Richtung. Ist es, Malte, oder? Also, aber vielleicht mal diese hypothetische Geschichte, die hier aufgemacht wird, im Sinne von, kann der vielleicht nochmal die Leihe verlängern? Also kann die verlängert werden?
Ja gut, das ist natürlich alles eine Frage des Verhandelns. Also theoretisch ist es möglich, weil der Vertrag einfach bei Manchester von Issa Kabore noch lange genug dauert. Also er könnte noch mal verliehen werden. Es war ja auch zu hören im Zuge der Verpflichtung, dass auch wenn es keine Kaufoption gibt, Manchester City trotzdem theoretisch bereit sein soll im Sommer über irgendwie einen Transfer zu sprechen, wenn das jetzt für beide Seiten tatsächlich attraktiv laufen sollte, der Spieler sich auch wohlfühlt. Issa Kabore hat gesagt, er würde gern mal irgendwo sesshaft werden und für einen Club länger spielen und könne sich das auch in Bremen gut vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es noch viel, viel, viel zu früh ist. Er hat jetzt wirklich eine gute, sagen wir mal, Viertelstunde, 20 Minuten gezeigt in Dortmund. Ja, da muss man jetzt aber auch nicht gleich schreien, dass er der nächste Heilsbringer ist. Also er hat gute Ansätze und wenn er das noch weiter konstant bringen kann, dann ist er definitiv jemand, über den, glaube ich, automatisch bei Werder nachgedacht wird, wenn es im Rahmen der Möglichkeiten sein sollte. Und da glaube ich auch ganz unabhängig von der Personalie Derrick Köhn, weil selbst den für 5 Millionen zu kriegen, also es sind ja diese 5,125 Millionen, die da an Kaufoptionen im Raum sind, an Galatasaray Istanbul, ist eine Summe, die, glaube ich, für einen flinken Außenbahnspieler durchaus zu berappen ist. Und mit den beiden auf der Außenbahn, falls die beiden, wie gesagt, konstant ihre Leistung bringen, wäre Werder, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt und hätte tatsächlich ja echte starke Mittel zur Verfügung, um auf der linken Seite gegen jeden Gegner, und das hat man eben gesehen, die Dortmunder sind ja eigentlich auch super schnell auf Außen, gegen jeden Gegner trotzdem mit Tempo für Gefahr zu sorgen. Und also da ist, wie gesagt, es ist noch zu früh, aber ich halte da nichts für ausgeschlossen. Ja.
Aber nur noch mal eine Nachfrage dazu, wie tief müsste Werder denn eigentlich noch mal in die Tasche greifen, angenommen, sie würden sich Kabore sichern wollen?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Also der Marktwert von ihm ist natürlich auch ein bisschen runtergegangen jetzt. Dann weißt du aber nie, in England werden ja generell eher höhere Gehälter gespielt. Also Manchester City wird den sicherlich auch nicht ganz so günstig weggeben. Also da, nee, da wage ich jetzt auch keine Prognose, was da am Ende dann für ein Sümmchen rumkommt. Wie gesagt, so ganz klein, wenn es um einen Kauf geht, wird es nicht sein, eben weil der Vertrag noch ein bisschen länger dauert. Und klar, wenn Manchester sieht, dass Werder mit ihm zufrieden ist und weil Issa Kabore auch viele Spiele gemacht wird, das steigert natürlich den Preis sicherlich auch noch.
Genau.
Das ist eben die Krux daran, dass es keine fixe Kaufoption gibt, sondern es wird dann ganz normal verhandelt. Und dann darf man am Ende vielleicht auch nicht sagen, Werder hat sich nicht genug bemüht, weil wir wissen alle um die wirtschaftlichen Mittel, wenn es dann eben nicht klappen sollte. Da muss man eben, so fair muss man dann eben auch sein.
Ja, ist natürlich traurig, ne? Weil die Entwicklung, die er dann hier macht, die würdest du natürlich gerne auch monetär dann abgebildet sehen, aber der umgekehrte Fall tritt dann eben ein, wie du es gerade gesagt hast. Also, aber wir haben das im Blick und wie du schon gesagt hast, erstmal gilt es ja jetzt, auf diese Leistung aufzubauen und das konstant zu zeigen, was definitiv, er da gestern in Dortmund hat aufblitzen lassen sehen, ja. Apropos Pressekonferenz, Christoph aus Marburg hat in Hinblick darauf seinem Ärger mal Luft gemacht. Moin aus Marburg, ich muss sagen, dieses Spiel lässt mich schon etwas frustriert zurück. Da bekommen wir durch den Platzverweis schon einmal einen personellen Vorteil. Vertun doch die ganze Halbzeit mit unansehnlichem Schlafwagenfußball. Statt dass man dann direkt giftig und gefährlich aus der Kabine kommt, werden wieder 20 kostbare Minuten verschwendet, ehe man durch ein Tor des völlig unterschätzten Bittencourt endlich aufwacht und so den Ausgleich erzielt. Erst dann treten wir wie eine wirkliche Bundesligamannschaft auf und wundern uns, dass auch dieses Spiel nur 90 Minuten hat. Was sollen wir jetzt machen mit diesem Punkt? Hätte die Mannschaft früher gezeigt, dass sie eine ist, wäre ein Sieg gegen den angeschlagenen Boxer durchaus realistisch gewesen. Was, frage ich mich, bekommen die Jungs bloß in der Kabine für zweite Halbzeiten mitgegeben? Ich jedenfalls mache in den letzten Wochen kaum eine Änderung der Herangehensweise im Vergleich zu meistens desolaten ersten Halbzeiten aus. Aber man darf ja nicht einmal bei Pressekonferenzen noch irgendwelche Kritik äußern, denn die wird ja sofort abgewürgt und stattdessen auf andere Themen verwiesen, die man zu bearbeiten hätte, welche man aber auch nicht kritisch hinterfragen darf. Ich bin ein großer Fan der Werder-Familie, aber im Moment sehe ich schon leichte Anzeichen eines erneuten bösen Erwachens, obwohl wir es ja eigentlich nach 2021 besser wissen sollten. Also ein sehr langer Beitrag, da war sehr viel drin. Ich würde aber gerne mal so dieses Thema, darf man Kritik äußern? Ja, nein. Falls ja, wo fällt die hin und wie gut wird sie aufgenommen? Das würde ich gerne mal mitnehmen zu dir, weil du bist da ja ganz nah dran, auch mit Ole Werner. Du erlebst ja Interviews, du kriegst natürlich auch das mit, was da hinter den Kulissen gespielt wird. Glaubst du auch, es müsste mehr Tacheles geredet werden und vielleicht mit Kritik auch anders umgegangen werden? Oder nimmst du das gar nicht so wahr?
Ja, es ist eine Mischung. Manchmal manchmal habe ich auch das Gefühl, dass da ein bisschen ausgewichen wird und vor allem das Positive hervorgehoben wird, was ja einerseits auch nicht falsch ist, aber andererseits auch nicht immer so ganz gut tut. Man muss aber eben auch sehen, dass das natürlich zwei verschiedene Welten sind. Einmal das, was intern gesprochen wird, wird ganz anders sein, nämlich schärfer, eben weil alle auch unzufriedener sind, weil man sich da auch klar die Meinung geben kann, weil alle auch beteiligt sind, als man das in der Öffentlichkeit tut. In der Öffentlichkeit willst du natürlich nicht dein eigenes Team komplett anzählen. Und ich finde, dass Ole Werner, so wie er es auch gestern gemacht hat, er hätte sich da wirklich hinsetzen können, strahlend in die Pressekonferenz und hätte sagen können, ey, wir haben hier noch ein 2-2 geholt nach 0-2 Rückstand. Wir waren ganz nah dran, hier 3-2 zu gewinnen. Bombenauswärtsspiel, ich bin total zufrieden. Er hat genau das Gegenteil getan. Er hat gesagt, ja, irgendwie alles gut. Letzte halbe Stunde war okay, dass wir da noch 2-2 holen. Aber diese erste Stunde, mit der bin ich überhaupt nicht einverstanden. Das kann man sich noch schärfer wünschen. Aber da wirst du wenige Trainer finden, die das bei einem Team, die ja jetzt nicht eine völlige Katastrophensaison spielen, so tun würde in der Öffentlichkeit, weil eben eine Pressekonferenz auch von jedem anderen gesehen werden kann. Das ist nochmal ein Unterschied, als wenn er sich vielleicht, ich sag mal, in einem Einzelgespräch ohne Kameras irgendwo hinstellt und man dann nochmal darüber spricht, oder er hinterher sagen kann, übrigens die Formulierung, die ich gerade benutzt habe, die bitte vielleicht nicht aufschreiben, die war ein bisschen hart, aber für euch zur Einordnung. Also sowas gibt es auch. Das ist in so einer Pressekonferenz halt nicht immer möglich. Und da willst du natürlich auch nicht in dem Rahmen irgendwelche Angriffsfläche bieten, nur weil du selber irgendwelche Parolen raushauen willst. Also da wird intern schon deutlich drüber gesprochen, was halt nicht funktioniert. Das ist für den Fan von außen vielleicht ein bisschen frustrierend, aber ich kann, auch wenn ich die Spieler sehe oder mit ihnen spreche, da kommen eben auch nochmal andere Äußerungen. Die sind nicht immer druckreif. Das ist dann auch eine Art Vertrauensbasis, dass man da die dann auch nicht quasi vorführt, weil sie sich endlich mal emotional äußern, was wir uns ja irgendwie alle wünschen und eben nicht diese 0815-Sätze. Aber klar, vor der Kamera kaum ein Spieler und auch Trainer noch das große Risiko ein, irgendwas Falsches zu sagen, weil man sich selber nicht, weil man dem Team nicht schaden will. Und es wäre ja, um auch mal ehrlich zu sein, nicht unbedingt geholfen, wenn Ole Werner sich da jetzt meinetwegen gestern oder auch am Donnerstag vor dem Spiel hinstellt oder hinsetzt und da groß auf die Pauke haut und, ich sag mal, wachrüttelt, wie man ja immer so schön sagt.
Ja, wobei, also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Also das muss ja jetzt nicht gleich der Trapattoni sein, der aus ihm rauskommt. Aber vielleicht, also gut, das wissen wir ja nicht, was tatsächlich dann in so einer Kabine passiert. Aber da nehme ich nochmal Teil 2 der Frage. Christoph hat ja gefragt, was läuft da dann eigentlich in der Kabine? Du bist jetzt nicht dabei, ja? Aber werden die gut genug auf den weiteren Verlauf des Spiels eingeschworen? Und da denke ich mir so, Mensch, du hast unterschiedliche Spielertypen, aber vielleicht liegt eben in der Ruhe nicht immer die Kraft, sondern vielleicht liegt sie auch mal darin, dass wirklich eine gewisse Schärfe reinkommt in der Rhetorik. Ja? Traust du Ole Werner zu, dass er diese Töne auch durchaus mal anschlägt?
Traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ich glaube auch, dass seine große Stärke eben ist, dass er es immer mit großem Fußball-Sachverstand untermauert und deswegen halt auch sehr glaubwürdig wirkt. Ich glaube, dass für die markigen Sprüche andere zuständig sind, die, glaube ich, eher aus dem Team herauskommen, weil es da dann eben doch den einen oder anderen gibt, der auch mal deutliche Worte findet. Und Marco Friedl ist da ein gutes Beispiel, der bei uns kein Blatt vor den Mund nimmt und das auch innerhalb des Teams nicht tut und jetzt aufgrund seiner vorwiegend guten Leistung auch in diesem Status ist, dass er den Mund auch aufmachen darf, ohne dass Mitspieler schräg gucken und sagen, sag mal, was ist denn mit dir los? Andererseits, wenn ein Leo Bittencourt eben auch sagt, und der hat ja nun wirklich schon sehr, sehr viel erlebt, wir müssen alle mal eine Spur gelassener werden und dürfen uns nicht so unter Druck setzen und unbedingt wollen, also dann sagt es ja auch viel über die Stimmung, die da gerade ist und dass er sich eigentlich das Gegenteil wünschen würde gerade, dass man eben ein bisschen lockerer damit umgeht und sich einfach auf seine eigenen Stärken besinnt. Und ich glaube, dass das auch das Kernproblem ist und es nicht dann helfen würde, wenn da jetzt einer öffentlich mega auf den Tisch haut und da Randale schiebt, weil Werder ist jetzt nicht Tabellen 17. mit nur 7 Punkten, sondern ist immer noch in einer ordentlichen Situation, dass man aus der ersten Emotion heraus nach so einem Spiel oder auch nach dem Augsburg-Spiel sagt, hier muss es jetzt mal krachen als Außenstehender, kann ich total nachvollziehen, aber ich glaube, dass, und so ist das Geschäft eben, dass das nicht mehr bei uns vor dem Mikro stattfindet, sondern wenn, dann eben intern.
Also wir brauchen ein bisschen mehr südamerikanische Lebenseinstellung. Leo Bittencourt strahlt das auf jeden Fall aus. Der hat ja gestern gut abgeliefert, noch kurz einen Blick auf ihn. Toller Treffer zum 1:2, das war ein echtes Traumtor. Ich glaube, die Distanz lag irgendwie so bei 20 Metern, würde ich sagen.
21 waren es, ganz genau habe ich gelesen. Ja.
Wahnsinn, also das ist ja in Dortmund sowieso alles so groß, ne? Also ganz ehrlich, ich war froh, dass ich kurz vorher noch mal bei Fielmann war, um überhaupt irgendwie was mitzukriegen da im Stadion. Ich saß aber auch wirklich kurz unterm Dach. Also das war
das aber jetzt war bist du nicht abgestürzt, wirklich, das ist das Wichtigste.
Nee, aber ich habe ja Höhenangst. Also ohne Witz, das hat was mit mir gemacht da gestern. Okay. Nochmal kleine Fun Fact, das Damenklo war wirklich gepflastert mit Werder-Aufklebern. Ich weiß nicht, wer da vor mir drauf war, aber der hat gute Arbeit geleistet, die oder er. Und was ich sagen muss, also ich habe noch nie in irgendeinem Fußballstadion so tolles Klopapier erlebt. Die haben echt, ich glaube, die sind fünflagig da unterwegs in Dortmund.
Boah, also die gönnen sich richtig was auf der Toilette. Die ganz heißen Insights hier.
Ja. Weißt du da deine Insights von der Pressekonferenz und ich meine, dafür habe ich aber in der Halbzeit übrigens auch 25 Minuten gestanden, um auf Toilette gehen zu können, weil einfach die Schlangen so lang waren. Aber zurück zu Leo Bittencourt. Ich weiß gar nicht, wann bin ich denn jetzt hier eigentlich falsch abgebogen? Ach so, bei den 20 Metern, ja. Also für Jan war das auf jeden Fall eindeutig der Wake-up-Call, der sagt, so läuft's manchmal im Fußball. Ein Traumtor aus dem Nichts und plötzlich sind Glaube und Selbstvertrauen wieder da. Ja, ich denke, dem ist im Grunde gar nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, dass spannend ist, was so ein Leo Bittencourt dann plötzlich auf den Punkt abliefert, ne? Der bringt immer das Gift rein, hat mal für Dortmund gespielt. War das gestern auch ein Aspekt vielleicht, dass er doppelt motiviert war?
Gut möglich. Andererseits müssen wir auch nur ein paar Tage zurückgucken. Gegen Augsburg hat er von Beginn an gespielt, als Senelin gesperrt war. Da hat es auch bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Also ist auch noch so ein bisschen eine Wechselbeziehung, was konstante Leistung angeht. Hat in der Hinrunde aber auch gute Darbietung gezeigt, als er Jens Day ersetzen musste. Dieses Tor, klar, also wir haben ihn natürlich auch drauf angesprochen, weil es auch an dieses Pokaltor von 2020 war es, glaube ich, gegen die Dortmunder erinnerte, wo er im Weserstadion getroffen hatte. Und da sagte er dann aber auch, ja, er hätte aber lieber heute nicht getroffen, wenn wir dafür gewonnen hätten. Also das hätte er wohl auch gern eingetauscht. Ansonsten, klar, der hat auch jeden Dritten da irgendwie noch gegrüßt. Das war auch, bis der endlich mal bei uns dann am Mikro tatsächlich stand. Dauerte das eine Weile, weil überall irgendwo noch so ein Mitarbeiter um die Ecke kam, der gesagt hat, Mensch Leo, schön, dass du wieder da bist. Also das ist für ihn eine besondere Partie gewesen. Besonderes Spiel. Natürlich ist er da besonders motiviert. Aber klar, wenn er von der Bank kommt, ist er eigentlich immer gallig. Braucht aber auch solche guten Situationen. Sonst taucht er mitunter auch nach 20 Minuten relativ schnell wieder ab. Gestern ging halt mehr oder weniger alles zusammen. Da hat er halt wirklich viel gezeigt. Wir haben ihn dann auch noch mal nach seiner ja im Prinzip ja neuen Rolle als Bankdrücker, als Ergänzungsspieler gefragt, ob er damit ein Problem hat. Hat er nicht, sagt er. Wir haben auch deshalb gefragt, weil er tatsächlich in diesem Jahr noch gar nicht irgendwo öffentlich gesprochen hatte, also in dieser Saison. Und wir alle schon dachten, ist der sauer? Also Interviewanfragen liefen ins Leere, in der Mixzone war er nicht nach dem Spiel oder so. Und er hat gesagt, nee, macht euch da mal alle keine Sorgen. Ich ziehe mich da ein bisschen zurück, gebe den jüngeren Spielern, die jetzt auch schon eine Weile da sind, da so ein bisschen das Feld und dann sollen die mal quasi die Sprüche kloppen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe auch intern, wie sagte er so schön, ich mache auch intern den Mund noch genauso auf, wie ich es immer getan habe. Also der wird auch weiterhin was sagen, aber der weiß natürlich auch, dass er noch mehr und auch öffentlich sprechen sollte und kann. Da sind wir wieder beim Thema, wenn man auch selber Leistung zeigen kann und darf. Dass er da ist, hat er betont. Das versucht er dem Trainer immer und immer wieder zu beweisen. Und es sei, meint er, auch gut zu wissen für den Coach, dass er einen Spieler hat, der halt in der Bundesliga einfach, also der kennt die Liga aus dem FF, der hat keine Angst, egal vor welcher Situation und wann der reinkommt, den kannst du fast immer bringen. Das ist sicherlich auch ein gutes Zeichen, aber natürlich will der auch länger und häufiger spielen. Deswegen halt jetzt ein bisschen ruhiger gewesen zuletzt, aber ansonsten überhaupt kein Knatsch da.
Okay, es gibt Parallelen zu Duxch, ganz einfach deshalb, weil der auch mal in Dortmund gespielt hat,
und ist ja gebürtiger Dortmunder.
Genau, und gestern hat er auch ein Tor gemacht, das erste Mal gegen seinen Ex-Verein. Davor, vor diesem Tor, war seine Leistung allerdings nicht gerade überzeugend, um das mal vorsichtig zu sagen. Es gab irgendwie zwei Fehlpässe in der Anfangsphase, die habe ich noch im Kopf. Er war ja eher, würde ich sagen, so ein Kandidat für eine frühe Auswechslung. Ben aus der Pfalz schreibt dazu, auch wenn die Diskussion fast jede Woche hochkommt, ich muss trotzdem fragen, wie in aller Welt Malte auf die Note 3,5 für Duxch kommt. Ich bin kein Duxch-Hasser, aber heute hat er doch überhaupt kein Land, kein Ball gesehen. Malte, ja, vielleicht ganz kurz,
es
ja,
ist tatsächlich
damit
am Ende
wir zeitlich nicht völlig aus dem Ruder laufen. Ja, erklär mal, also ja. es ist der Treffer, aber du hast die Baustellen, die ich gerade benannt habe, hast du vorher auch gesehen.
Ja, genau so ist es. Und ich
gehe ich von aus.
Ja, habe ich tatsächlich und ich war auch komplett überrascht, dass zum Beispiel Marco Gröll vom Platz musste und nicht Marvin Duxch, weil wirklich einfach nichts funktioniert hat und ich auch nicht daran geglaubt habe, dass der noch irgendeinen Impact auf dieses Spiel haben wird. Und die 3,5 hat er am Ende wegen dieses Treffers halt bekommen. Das ist in der Regel so, dass Tore nochmal positiv sich auf die Note auswirken. Kann aber verstehen, also ich fand ohnehin war dieses Spiel einfach brutal schwierig zu benoten gestern, weil diese Mannschaft halt 60 Minuten lang einfach keinen guten Fußball gespielt hat. Da hätte man sicherlich auch noch schlechter reingehen können, wenn du dann am Ende natürlich mit 2-2 irgendwie spielst, dann ist das mit den Noten auch okay. Trotzdem, also ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich fand Duxch auch nicht gut, aber am Ende macht er halt wieder das Tor und rechtfertigt dann auch wieder das Vertrauen von Ole Werner zu sagen, ey, den behalte ich auf jeden Fall auf dem Platz. Aber auch er, kurioserweise oder passenderweise, hat ähnlich wie Leo Bittencourt geantwortet, als wir ihn nach dieser besonderen Emotionalität des Treffers gefragt haben, hat er gesagt, ja, ist schon ein besonderes Tor für mich, aber auch ich hätte lieber hier heute nicht getroffen, wenn wir am Ende gewonnen hätten. Sagt auch viel über ihn aus, dass er immer will und immer möchte, ist klar, aber gestern, ja, nee, also ich fand es auch nicht berauschend, der Treffer hat es dann rausgerissen.
Ja, also ich hätte mich ja übrigens gefreut, wenn Birki ein bisschen früher reingekommen wäre, gerade aufgrund der Historie mit Dortmund. Oder glaubst du, dass Ole Werner bewusst darauf gesetzt hat, so nach dem Motto, den muss ich möglichst spät bringen, weil genau das ist 2022 auch passiert? Oder denkst du, nee, der ist schon zum richtigen Zeitpunkt reingekommen?
Nee, ich kann mir vorstellen, dass genau das die Idee war, so am Ende dann so, wenn dann alle jetzt so den Namen, da sind wir wieder wie ganz am Anfang bei dem Mitarbeiter, genau, der dann sagt, oh Gott, jetzt sehe ich den auch noch. Verdammt, der Berg kommt jetzt noch. Jetzt müssen wir uns noch mal richtig zusammenreißen. Hinterher bist du immer schlauer. Ich hätte ihn, glaube ich, auch schon früher gebracht, auch weil Justin Ginma sehr unglücklich nach seiner Einwechslung agiert hat und eigentlich fast gar nicht zu sehen war. Hätte, glaube ich, Oliver Berg eine Chance von etwas früherem Zeitraum gehabt.
Okay, wir wagen den Ausblick. Freitag 20:30 Werder gegen Mainz. Die haben gestern Stuttgart geschlagen mit 2-0, also kein leichter Gegner, bei dem wir hier sprechen. Thomas aus Wiesmoor verbindet die Partie mit einer klaren Forderung. Die defensive Schlafmützigkeit muss jetzt aber auch mal ein Ende haben. Nächste Woche kommen formstarke Mainzer und danach geht's zu den Bayern. Die positive Energie der Schlussphase müssen wir mitnehmen. Ja, da würde ich absolut mitgehen. Du auch mal, Malte? Oder was brauchen wir noch?
Amen.
Was gehört noch zum guten Rezept?
Nee, also würde ich auch sagen, genau so ist es. Ohne Jens Day wird's natürlich hart. Man hat immer so das Gefühl, wenn der funktioniert, funktioniert auch Werder insgesamt besser. Das war gestern ganz ähnlich zu sehen. Der war lange, tauchte der komplett ab, hat 2-3 gute Aktionen, aber mehr halt auch nicht. Und als er so ein bisschen stärker wurde, kam auch Werder besser zurecht. Ja, mal sehen, wie Werder sich ohne ihn gegen Mainz schlägt. Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz brutal schweres Spiel wird, weil die Mainzer einfach auch gar nicht mal unangenehm, aber einfach einen guten Fußball mittlerweile ausspielen. Das hat sich so ein bisschen unterm Radar total gut entwickelt. Also Werder muss da total auf der Höhe sein. Jede Nachlässigkeit wird da gleich bestraft.
Okay, also das heißt, diese Woche noch nutzen und dann ran an den Speck am Freitag gegen Mainz. Wenn ihr zwischendrin was habt, schickt uns eure Stimmmeinung gerne rüber an die 0160-9821, 3x8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns gerne Liebe und 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Ich bedanke mich bei dir, Malte. Wie geht's für dich heute noch weiter?
Ja, ordentliche Arbeit ist noch da. Ich würde jetzt fast sagen, ich gucke nebenbei noch jede Menge Tennis, aber wahrscheinlich, wenn dieser Podcast das Licht der Welt erblickt, ist die Entscheidung in Melbourne schon gefallen, aber das lasse ich mir natürlich nicht entgehen heute. Aber trotzdem, nebenbei wird noch einiges gearbeitet, gibt ja viel aufzuschreiben. Also wir haben ja jetzt auch gerade wieder gemerkt, Themen gibt's genug, die Fanwelt beschäftigen.
Auf jeden Fall. Also ich lasse das auch gedanklich nochmal durchrauschen, was ich da gestern in Dortmund gesehen habe. Ich halte fest, das war eine tolle Auswärtsfahrt und das können wir so als Partie, ja, was machen wir damit, ins Regal stellen und wir ziehen die nötigen Erkenntnisse draus. In der Hoffnung, dass es besser wird im nächsten Spiel.
Naja, wenn es gut läuft, sagen wir vielleicht in 3-4 Wochen, dass das genau diese Schlussphase war, die Werder wieder auf Kurs gebracht hat. Schauen wir mal, ob es
das
dann
nehmen wir als perfektes Schlusswort.
Ne?
So, genau. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Tschüss.
Ciao.